Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen beim Podcast Einfach unterrichten vom Friedrich Verlag. In jeder Folge bringen wir den neuesten Stand der Fachdidaktik in 5 Thesen auf den Punkt. Heute geht es um Fake News im Deutschunterricht. Mein Name ist Veronika Obermeier vom Institut für Digitales Lernen. Ich spreche hier mit den Menschen hinter den Unterrichtsideen des Friedrich Verlags. Mein heutiger Gast ist Helmut Falke. Er ist Professor für germanistische Linguistik und Didaktik der deutschen Sprache an der Justus-Liebig-Universität Gießen und hat die Praxis-Deutsch-Ausgabe Zwischen Fake und Fakt herausgegeben. Wie immer arbeiten wir in diesem Podcast die 5 wichtigsten Thesen heraus, die für den Unterricht wichtig sind. Und nach dieser langen Einleitung jetzt endlich herzlich willkommen, Herr Falke. Sie haben sich ja diesem Thema jetzt angenähert, indem Sie 3 Bereiche definiert haben, in denen uns Fakten und Fakes begegnen. Das ist die politische Kommunikation, das sprachlich alltägliche Handeln und die Literatur. Bevor wir jetzt da mit den Thesen einsteigen, würde mich noch interessieren, welchen dieser Bereiche finden Sie persönlich am spannendsten?
Ja, wir hätten nicht die 3 Bereiche genommen, wenn wir sie nicht alle sehr wichtig fänden. Natürlich ist die Tagesaktualität bestimmt über Diskussionen zu Fragen wie Lügenpresse und Fake News. Das ist die Tagesaktualität. Aber wir haben dieses Thema, das ja den Titel des Heftes 300, also eines Jubiläumsheftes, markiert, genommen, weil wir glauben, dass es eben in den Kernbereich des Deutschunterrichts fällt. Und wenn wir dann über die Politik hinaussehen, dann sehen wir, dass auch in der Alltagskommunikation jeder von uns täglich, es gibt Untersuchungen dazu, sogar mehrmals, ich will nicht sagen lügt, aber die Unwahrheit sagt. Über die Unterschiede können wir vielleicht noch sprechen. Und wenn wir dann in einen Bereich hineingehen, der natürlich auch für den Deutschunterricht zentral ist, nämlich den Umgang mit ästhetischen Texten und mit Fiktionen, dann kommen wir in einen Bereich, der für den Deutschunterricht zentral ist. Eine Erzählung, ein Roman sind nicht wahr. Und trotzdem können sie realistisch sein. Was sind also die Unterschiede zwischen Fakes und realistischen Fiktionen? Da geht es in die Ästhetik hinein. Das sind Kernfragen des Deutschunterrichts. Und auch die Frage, wie trägt die Sprache dazu bei? Wie ist unsere Grammatik, wie ist unsere Semantik auf dieses Spannungsfeld zwischen Fake und Fakt bezogen? Ist natürlich elementar für den Deutschunterricht. Deshalb, um auf die Frage zu antworten, da möchte ich mich nicht festlegen. Das sind alles 3 wichtige Felder.
Ich freue mich sehr, dass wir heute dieses Thema bearbeiten dürfen, weil auch ich zustimme, das ist ein absolutes Kernthema und berührt so viele Aspekte des Deutschunterrichts. Habe mich aber jetzt, als ich gesagt habe, ich freue mich schon so ein bisschen gefühlt, als müsste ich sagen, das ist jetzt keine Lüge gewesen, keine Höflichkeitsformulierung. Da sind wir gleich bei der ersten These. Höfliches Lügen gehört zum Alltag einer Gesellschaft, aber alternative Wahrheiten führen zu Glaubenskriegen und gefährden die Demokratie. Wie findet man in diesem Spannungsfeld Abstufungen? Weil das, selbst wenn ich jetzt heute keine Lust auf unser Gespräch gehabt hätte, hätte ich, glaube ich, die Demokratie nicht gefährdet damit. Wie findet man Abstufungen?
Also ich glaube, dass es wichtig ist, dieses Thema aus der aufgeheizten Diskussion über Fake und Fakt herauszuziehen. Unter Kompetenzaspekten scheint es mir ganz zentral, dass Schülerinnen und Schüler lernen, sich autonom in diesem Feld zwischen Fake und Fakt zu orientieren und urteilsfähig zu werden. Und das Urteilen beginnt am besten mit Selbstkritik. Ja? Das heißt, dort, wo wir, wenn wir im Alltag beobachten, dass die Unwahrheit zu sagen an vielen Stellen zu unserer täglichen Praxis gehört oder auch, um das noch etwas weiter zu treiben, die Wahrheit nicht zu sagen. Das ist ja auch etwas, was ist ja ein Unterschied. Sage ich die Unwahrheit, dem entspricht unser Alltagsbegriff des Lügens, oder sage ich die Wahrheit nicht? Und es gibt sehr viele Situationen, wo wir lieber einmal und vielleicht sogar besser den Mund halten, um eben uns nicht, wie man so schön sagt, den Mund zu verbrennen und also eine Wahrheit nicht sagen. Und das ist Ihre Frage nach den Abstufungen. Ja, etwas diplomatisch formulieren, die Wahrheit nicht sagen, alles dies sind Formen des Umgangs mit der Wahrheit. Und es lohnt sich darüber nachzudenken, warum verhalten wir uns so? Warum verhalten wir uns so? Und es geht dann eben gleitend über in den Bereich, wo wir zum Beispiel, ja, Sie haben es vorhin schon angesprochen. Na, wie geht's dir? Ja, ach, alles in Ordnung. Ja, und vielleicht ist es gar nicht der Fall. Es ist eine Schutzlüge. Und diese Schutzlüge dient vielleicht dazu, mich selbst zu schützen. Es kann aber auch tatsächlich so sein, dass ich damit den anderen schütze. Denn wenn ich dann mein Herz ausschütten würde, dann kostet es nicht nur die Zeit des anderen, sondern fordert vielleicht ein Engagement, das er gar nicht bereit ist zu erbringen in der Situation. Und also sage ich, alles in Ordnung. Es sei denn, es ist ein guter Freund, und ich habe das Gefühl, es ist eine ernsthafte Nachfrage, dann werde ich auch entsprechend antworten. Aber so haben wir einen gleitenden Übergang eben von Phänomenen wie diplomatisch formulieren, die Wahrheit nicht sagen, hin zu nicht die Wahrheit sagen. Und das spielt im Alltag eben schon eine wichtige Rolle. Und ich würde erst von dort aus eben auf die ganz anders gelagerten Interessen und Funktionen im Feld der Politik zum Beispiel zu sprechen kommen.
Da finde ich sehr schön, dass in dieser Ausgabe dieses Thema auch sehr für jüngere Schülerinnen und Schüler greifbar gemacht wird mit dem Unterrichtsmodell mit den Hotelbeschreibungen, wo eben zum einen, was im Katalog steht, verglichen wird mit dem, was dann an Hotelbewertungen im Internet auftauchen kann. Weil ich glaube, dass das da auch ganz nah an die Lebenswelt herangerückt wird, weil ich bin mir nicht sicher, ab wann auch so dieses Lügen im politischen Bereich und eben die Glaubenskriege, demokratiegefährdende Inhalte und so weiter, ab wann sowas vom Weltwissen her überhaupt wirklich gut thematisiert werden kann in der Schule.
Vielleicht zunächst nochmal auf dieses schöne Unterrichtsmodell, das Sie angesprochen haben, zu den Hotelbeschreibungen. Man würde daran ja erstmal gar nicht denken. Aber was meine Kollegin und Mitherausgeberin Sarah Ritzert dort gemacht hat, ist ja, Sie haben es schon kurz umrissen und das hat uns sehr gut gefallen, diese Idee, die Werbeprospekte der Hotels auf der einen Seite zu vergleichen eben mit Rückmeldungen der Hotelbesucher und Urlauber. Das ist ja auch etwas, was Kinder, dieses Modell ist also geschrieben für die untere Sekundarstufe 1, also 5. bis 7. Schuljahr, ja, wo die auch selbst betroffen sind. Ja, die Familie ist ins Hotel gereist und es gibt eine große Enttäuschung. Ich habe mir auch einen Satz da besonders gemerkt. Da hieß es in der Hotelbeschreibung, die hellen Standardzimmer liegen alle zur Meerseite und verfügen über ein Bad. Ja, toll, helle Standardzimmer zur Meerseite. Ja, und dann kommt eben in einer der Hotelbewertungen, wo es nur einen Stern gab von 5 möglichen, heißt es dann, direkt vor unserem Zimmer war die Wand vom nächsten Hotel, Blick aufs Meer konnte man also vergessen. Das heißt, es war gar nicht die Unwahrheit gesagt worden, die Zimmer lagen alle zur Meerseite, nur dass noch ein anderes Hotel dazwischen lag. Das war eben nicht beschrieben. Und es ist einfach ein Beispiel dafür, dass man lernen muss, bei der Interpretation von Sätzen nicht so die eigenen Wünsche und Sehnsüchte nur in den Vordergrund zu stellen, sondern sich auch mal zu fragen, wozu dient dieser Satz möglicherweise auch anderen zur Werbung und wird mir vielleicht etwas verschwiegen, was ich hier gar nicht aus dem Werbetext erkennen kann. Dann haben Sie die Politik angesprochen, um dort auch hinzuwechseln. Ja, ich glaube, dass tatsächlich, um das Funktionieren solcher Aussagen im Bereich der Politik zu verstehen, man auch schon etwas verstanden haben muss vom Funktionieren der Politik. Und wir haben ja, um das an einem extremen Beispiel zu zeigen, das, was heute in der Forschung politisches Bullshitting genannt wird, einfacher ausgedrückt, im Englischen heißt es die barefaced lie oder die offenkundige Lüge. Es gibt dafür viele Beispiele im Moment, etwa der Russland-Ukraine-Krieg, wo es verboten ist, von einem Krieg zu sprechen. Und jedermann kann sehen, dass es ein Krieg ist mit fürchterlichen Konsequenzen. Das heißt, man sieht ganz offenkundig, wird hier gelogen. Als der amerikanische Präsident 2017 gewählt worden ist, gab es Streit um die Amtseinführung. Jedermann konnte auf den Filmaufnahmen erkennen, dass die Straßen nur spärlich bevölkert waren und die Plätze bei diesem Ereignis. Jedermann konnte es sehen, auch wenn uns diese Bilder natürlich gezeigt werden, wenn sie hergestellt werden und man kritisch sein muss gegenüber dem, was gezeigt wird. Es wird ja nicht die Wahrheit gezeigt. Aber es gab viele unabhängige Quellen, die gesagt haben, naja, so viele Leute waren nicht dort. Und der Präsidentensprecher Spicer hat dann am nächsten Tag gesagt, es war die größte Amtseinführung aller Zeiten. Als dies dann bezweifelt wurde, hat die Präsidentensprecherin Conway, hieß sie, glaube ich, dann gesagt, das sind nicht falsche Fakten, als ihr das vorgehalten wurde, sondern es sind, und das ist ja dann zum geflügelten Wort geworden, alternative Fakten. Und das ist natürlich etwas, was zunächst mal schwer zu verstehen ist. Denn normalerweise sagen wir, jemand lügt, um uns zu täuschen. Aber in diesem Fall wird gelogen, obwohl nicht getäuscht werden kann, weil es einen Konsens gibt zur Wahrheit. Das heißt, jemand behauptet etwas, wider alle offenkundigen Fakten. Und das ist etwas, was ja Trump zum Markenzeichen gemacht hat. Es ist dann eine Zeit lang diskutiert worden, ob er vielleicht schizophren ist und Ähnliches und ob Ferndiagnosen erlaubt seien und alle diese Fragen. Aber es bedeutet einfach, wow, ist das ein toller Kerl gegen diese ganzen Kontrollfaktoren der Demokratie, wie sie in Pressekonferenzen und Journalistenbefragungen und Befragungen in Ausschüssen und so weiter beobachtbar sind, setzt er einfach seine Behauptung und bringt dadurch natürlich die eigenen Fans hinter sich. Und Sie haben es angesprochen, aus meiner Sicht, aus unserer Sicht ist das eine hochgefährliche Entwicklung, weil sie dazu führt, dass man entweder etwas Behauptetes nur glauben kann oder nicht glauben kann. Und alles, was dazwischen liegt, die ganze mühsame Arbeit des Überprüfens, wird dann hinfällig, wird in Abrede gestellt. Und wir kommen tatsächlich zu einer Situation, wir sehen das ja leider in allen westlichen Demokratien, in den USA vielleicht in besonderer Weise, dass wir zu diesen gespaltenen Öffentlichkeiten kommen, zu äußerst knappen Wahlausgängen, ob es der Brexit war in England, ob es die Präsidentenwahlen sind in den USA, ob es die aktuelle Situation in Frankreich ist mit dieser Spaltung der Öffentlichkeit. Das ist etwas für die Demokratie sehr Gefährliches, wenn die Zwischentöne verschwinden. Und das ist eben etwas, worauf wir mit unserem Heft hinweisen wollen, dass diese Bereiche zwischen Fake und Fakt sehr wichtig sind und ernst zu nehmen sind.
Das gelingt auch ganz gut. Sie haben jetzt gerade die dritte These genannt, dass Schülerinnen und Schüler die Grenzbereiche zwischen Fake und Fakt kennenlernen müssen, um ihre Urteilsfähigkeit auszubilden. Und da würde ich jetzt gerne die zweite These noch anschließen, die sich da auf den sprachlichen Bereich bezieht, weil das eine war jetzt auch das Erkennen von Mechanismen und die Mühseligkeit des Überprüfens, der man sich da dann entziehen möchte. Aber die sprachliche Seite bedeutet eben, Fakten liegen nicht offen zutage, sie müssen sprachlich hergestellt werden. Wie kommen wir zu dieser sprachlichen Ebene im Deutschunterricht am besten? Braucht es da ganz plakative Beispiele oder sollten da Schülerinnen und Schüler besser in die Eigenproduktion gehen?
Also zunächst mal muss man sagen, man sieht es einem Satz nicht an, ob er wahr ist oder falsch ist, ob er Fiktion ist oder Realität ist. Ja, ich habe im Basisartikel das einfache Beispiel genannt, das mir einfach einfiel an dieser Stelle. Nehmen wir einen Satz wie, er atmet schwer. Das kann in einem Roman stehen, ja, das kann in einer Reportage stehen, die eben den Tatsachen entspricht. Man sieht es der Sprache selbst nicht an. Wenn die zweite These heißt, Fakten liegen nicht offen zutage, sie müssen sprachlich hergestellt werden, dann liegt der Akzent auf hergestellt werden, auf dem Prozess. Ob etwas wahr ist oder falsch ist, ist immer eine Aussage, eine Behauptung über das, was ich sehe. Und dann gilt zunächst mal, ich habe es gesehen. Jemand anders hat vielleicht etwas anderes gesehen, oder hat das, was ich gesehen habe, anders gesehen? Das heißt, es sind die Anschlussprozesse, für die wir dann aber Sprache brauchen. Es ist die Verständigung über das Beobachtete, über das Gelesene, die in Gang gesetzt werden muss. Und das ist eigentlich gemeint. Die Wahrheit wird in diesem Sinne nicht durch Sprache hergestellt, sondern durch Sprechen und Verständigung auch über Texte. Deshalb gefällt mir sehr gut auch dieser Lernbereich des Deutschunterrichts, Umgang mit Texten. Es geht nicht nur der Einzelne damit um, wir alle gehen damit um. Wenn wir zum Beispiel einen Text vor uns haben und wir sagen, was steht in diesem Absatz, fasst den Absatz zusammen. Und wir machen zum Beispiel Paired Reading, das heißt, der Absatz wird von zwei Schülern, Schülerinnen gleichzeitig gelesen und die sollen sich darüber verständigen. Es gibt immer und es ist immer mit unterschiedlichen Lesarten zu rechnen. Das heißt, wir haben unterschiedliche Perspektiven auf dieselbe Sache und wir müssen diese Perspektiven sprachlich abgleichen. Und möglicherweise eben nicht nur sprachlich, sondern auch in Bezug auf die Wirklichkeit, die wir dann beobachten und möglicherweise unterschiedlich wahrnehmen. Und das ist gemeint mit dieser These, dass man also den Prozessen der Wahrheitsfindung, der sprachlichen Wahrheitsfindung, großes Gewicht beimessen soll. Und am Ergebnis kann dann etwas stehen wie eine These oder eine Definition. Das sind wichtige Mittel, Thesen, Definitionen, Wahrheiten festzustellen und intersubjektiv festzuhalten. Aber sie stehen eben am Ende einer oft mühsamen Auseinandersetzung und von sehr viel sprachlicher Arbeit. Und davon sollte auch etwas in den Deutschunterricht geholt werden.
Diesen Prozess beschreiben Sie sehr gut in der vierten These. Das kritische Hinsehen und Nachfragen kann helfen, den Raum zwischen Fakt und Fiktion zu durchschauen. Ich glaube, die haben wir mit dieser Aussage jetzt auch schon ganz gut abgehandelt. Jetzt bleibt noch die letzte und in meinen Augen eine sehr überraschende, wenn nicht sogar provokante. Fälschen ist ein didaktisches Prinzip des Lernens. Was ist damit gemeint?
Zunächst mal ist das Fälschen ja auch ein ganz prominentes Thema des öffentlichen Diskurses. Und das hat nicht nur mit unserer aktuellen Diskussion über Fake und Fakt zu tun. Wir können uns einige Jahre zurückerinnern an die Plagiatsdiskussionen. Ein Politiker, eine Politikerin nach der anderen musste ihren Hut nehmen. Inzwischen hat sich auch diese Diskussion etwas versachlicht. Das Fälschen ist Teil unserer Praxis und es müssen Kontrollinstanzen da sein, die überprüfen, ob nun eine Doktorarbeit selbst geschrieben wurde oder nicht. Das Fälschen ist ja auch bekannt aus der Literatur. Da gibt es sehr viele Diskussionen über die Frage, wer hat etwas geschrieben, wer hat es nicht geschrieben. Und insofern ist einerseits diese These richtig. Man kann an Fälschungen sehr viel lernen über das Funktionieren. Aber, und es ist auch tatsächlich richtig, dass das Fälschen eine Möglichkeit ist, zu lernen. Ich muss ja etwas hervorbringen, was nicht für falsch gehalten wird. Und diese Bedingungen muss ich dann ja reflektieren. Ich muss wissen, wie sende ich Authentizitätssignale, dass etwas glaubwürdig ist, welche Wahrscheinlichkeit besteht, dass eine Aussage auch geglaubt wird. Ja, natürlich kann ich Aussagen machen vielfältiger Art, die wird mir aber niemand glauben. Das heißt, ich muss einschätzen können, wie verhält sich das Gesagte zur Wirklichkeit? Gar nicht so einfach. Alles dies sind Kompetenzen und insofern stimmt dieser Satz einerseits. Am Fälschen kann man lernen und das ist ein didaktisches Prinzip des Lernens. Aber es ist eben nur ein Prinzip des Lernens. Das sollte man nicht überbewerten. Auch wenn ich im angesprochenen Praxis-Deutsch-Heft sehr schön das Modell finde, in dem für vom vierten Schuljahr bis in die Oberstufe hinein Ulf Abraham und Tillmann von Brandt eben zeigen, wie man Parodien schreiben kann. Parodien sind keine Fälschungen, aber sie sind ganz ähnlich zu Originalen. Und sie funktionieren in dieser Weise, also wie schreibt man eine Parodie zu Ottos Mops beispielsweise und was kann dabei gelernt werden? Wie kann man einen Schlagertext parodieren? Also Ulf Abraham und Tillmann von Brandt kommen von der Literatur her, während zum Beispiel dann auf der anderen Seite das Modell von Dieter Brobel von Alltagserzählungen herkommt, die wir alle kennen. Unglaubliche Geschichten, die weitererzählt werden, ob an der Bushaltestelle oder in der Klasse oder am Abendtisch beim gemeinsamen Abendessen. Hast du schon gehört? Also mir hat ein Freund erzählt und der hat es wirklich erlebt. Jeder kennt diese Anfänge der sogenannten Urban Legends, also von Erzählungen, die wahr sein könnten, aber unglaublich sind und deshalb sehr, sehr große Verbreitung haben. Und ich habe es schon erlebt, dass Professorenkollegen mir solche Geschichten erzählt haben, die sie geglaubt haben. Und ich habe sie auch zunächst geglaubt und dann später, als ich nach Hause fuhr, habe ich gedacht, kann das denn sein? Und dann habe ich mich ans Internet gesetzt und habe mal ein bisschen gegoogelt und siehe da, diese Sache war schon sehr, sehr oft erzählt worden. Und es war eben eine solche Running Story, eine Geschichte, die weiter erzählt wird, eine Sage, würde man vielleicht vor 200 Jahren gesagt haben. Und sie war nicht wahr. Und auch das muss man lernen. Solche im Alltag sehr vertrauten Geschichten auch auf Herz und Nieren zu prüfen. Nicht zuletzt, um sie auch selbst weitererzählen zu können.
Das ist ja ein sehr, sehr großer Spannungsbogen, den da, der vom Alltag unserer Schülerinnen und Schüler geht. Gibt es denn auch Möglichkeiten, wo das näher zusammenkommt, die wir im Unterricht vielleicht aufgreifen könnten?
Ja, die gibt es natürlich auch. Also wenn wir mal vom Alltag ausgehen und hierzu hat meine Kollegin Astrid Müller ein sehr schönes Unterrichtsmodell geschrieben. Ich glaube, wir haben es schon angesprochen, höflich lügen. Da gibt es die Kategorie der sogenannten White Lies, ja, also der weißen Lügen, wo es nicht so dunkel ist. Also man sagt zum Beispiel, wenn man gefragt hat, du erinnerst dich doch sicher an mich, und dann natürlich erinnere ich mich an dich, ja, oder man hat verschlafen, wird angerufen, wann kommst du denn endlich? Ja, ich bin auf dem Weg, ja, während man sich gerade noch aus dem Bett schält. Das sind also White Lies, die nicht die Wahrheit sagen, aber ja, letztlich auch harmlos sind und zum alltäglichen Betrieb gehören. Und das haben wir natürlich in der Politik auch, unauffällige Lügen. Es gibt nicht nur die Barefaced Lies, sondern auch die unauffälligen Lügen und etwas, was sehr stark über den Wortschatz auch erschließbar ist. Dazu hat die Kollegin Doris Topinke als Mitherausgeberin ein sehr schönes Modell geschrieben, eben über Euphemismen, beschönigende Wörter in der Sprache der Politik. Was ist gemeint, wenn vom Tierwohl die Rede ist? Was ist gemeint, wenn im Blick auf Migranten, Asylanten die Rede ist von Rückkehr und Rückführungen? Ein sehr schwieriger politischer Bereich, im Blick auf den man aber sicher festhalten kann, dass ein Wort wie Rückkehr beschönigend ist im Verhältnis zu dem, was dort geschieht, etwa bei einer Abschiebung. Also da haben wir ähnliche Phänomene durchaus auch in der Sprache der Politik.
Ich danke Ihnen vielmals für dieses tolle Gespräch zu dieser Jubiläumsausgabe.
Ja, vielen Dank, Frau Obermeier. Ja.
Alles Gute
Alles
Ihnen noch.
Gute.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.